Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Jeremia im ersten Kapitel. Des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt dieses Jahr in Baden-Württemberg eine Landesgartenschau. Die ist im Nagold. Wer war schon da? Die anderen haben dann noch einen schönen Ausflug vor sich, wenn sie mögen. Und auf dieser Landesgartenschau gibt es ein Ding, das heißt wachsende Kirche. Da haben sich Leute Gedanken gemacht, wie man denn darstellen und erleben kann, dass Kirche wächst. Das ist zugegebenermaßen heute eine Aufgabe in Deutschland. Wie man erleben kann, dass Kirche wächst, und sie sind auf die pfiffige Idee gekommen, das Kirchendach an 24 schon recht gut und gerade gewachsenen Bäumen zu befestigen. In der Hoffnung, dass die Bäume dann im Laufe der nächsten Jahre noch weiter wachsen und dass damit auch das Dach der Kirche nach oben entschwebt. Es ist verständlich, dass Christenmenschen in Baden-Württemberg dieser Zeit das Bedürfnis haben, Kirche einmal wachsen zu sehen. Und sei es nur, dass das Kirchendach Jahr für Jahr 1 oder 2 Zentimeter gewinnt. Es sind langsam wachsende Bäume. Es sind schon 15 Jahre vor der Gartenschau gezogen worden, damit das nicht so kümmerlich aussieht. Es ist sehr verständlich. Anscheinend ist das die gleiche Geisteshaltung und geistliche Not, die beim Propheten Jeremia begegnet, in einer Zeit, in der Israel nun also wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielt im Dialog der Völker seiner Zeit. Und ausgerechnet in dieser Zeit der Schwäche und des absoluten Niedergangs, Jeremia erlebt selbst, wie Jerusalem erobert und zerstört wird, ausgerechnet in dieser Zeit wird ein Prophet berufen und bestellt als Prophet für die Völker. Das heißt, hier soll etwas erfahrbar werden davon, dass in absoluter Schwäche das Volk Israel trotzdem eine Botschaft hat für die anderen Völker. Dass in dem Moment, in dem nach jedem vernünftigen religiösen Verständnis der Gott Israels sich als machtlos erwiesen hat, dass er in diesem Moment die Macht und Herrschaft beansprucht über die ganze Welt. Die Botschaft, die Israel nicht zum politischen Erfolg geführt hat. Warum, könnte man aufgrund der biblischen Zeugnisse diskutieren. Aber es ist jedenfalls ein politischer und militärischer Misserfolg, den Jeremia und seine Zeitgenossen erleben. Diese Botschaft soll nun Heil ankündigen und bringen für die ganze bewohnte Erde. Das ist wie wachsende Kirche in Nagold 2012. Und doch ist was dran. Die Kirche wächst, ob man es sieht oder nicht. Die Botschaft Gottes durch Jeremia ist Botschaft und Herrschaft Gottes über alle Völker. Da ist tatsächlich im Alten Testament die Rede von der weltweiten Kirche Gottes, von der Kirche, die sich Gott gründet und beruft. Jeremia ist Prophet für die Völker. Gott ist gegenwärtig in seiner ganzen Welt. Und Gott will sein Heil erfahrbar machen, seine heilvolle und hilfreiche Gegenwart für alle Menschen. Und das fängt nicht erst an Weihnachten mit der Geburt Jesu Christi an, sondern das fängt an in der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Es fängt auch vorher schon an. Gott beginnt seinen Weg mit den Ur- und Erzvätern Israels, gleich im Blick auf alle Völker, die in Abraham gesegnet sind. Aber hier nun, fast am Ende der Erfolgsgeschichte Israels, der Prophet Jeremia als Prophet für die Völker. Drei Dinge sind wichtig in diesem Abschnitt. Erstens, Gott legt sich vorher fest. Das macht so gut wie kein Mensch heute mehr. Früher auch schon nicht. Aber die Tendenz ist abnehmend. Wer je eine Jugend- oder Gemeindefreizeit geplant hat, weiß das. Anmeldungen bis eine Dreiviertelstunde vor Abfahrt. Eher ist es nicht möglich zu entscheiden, was man an diesem Wochenende oder in dieser Zeit macht. Bitte versteht mich nicht falsch, ich rege mich nicht drüber auf. Das ärgert mich nicht, nicht mehr. Ich stelle nur fest, dass es so ist und stelle mich darauf ein, man kann damit leben. Das können sogar manche Hoteliers damit leben. Nicht alle so gut. Gott legt sich vorher fest. Bevor er mit seiner Schöpfung begonnen hat, hat Gott sich festgelegt auf seinen Plan, wie das Heil in seiner Welt wirken soll. Bevor er den Jeremia erschaffen hat, hat er sich schon überlegt, was aus dem werden soll. Bevor Jeremia auf die Welt gekommen ist, hat er schon von Gott her seine Berufung. Man sagte ja früher in der Deutschen Demokratischen Republik, der richtige Zeitpunkt, ein Auto zu beantragen, ist bei der Geburt des Kindes. Das ist dann bei den Wartezeiten, die tatsächlich herrschten, geringfügig zu früh gewesen, aber besser geringfügig zu früh als Jahre zu spät. Hier sagt man, der richtige Zeitpunkt zur Kindergartenanmeldung, wenn das absolut fantastisch laufen soll, ist, wenn das Kind auf die Welt kommt. Gott verfährt nach diesem Verfahren. Bei der Geburt des Propheten Jeremia hat Gott schon genaue Absichten und Vorstellungen, wofür er den gebrauchen wird. Gott legt sich fest, vor allem, was er tut, sein ankündigendes, sein verheißenes, sein prophetisches Wort. Gott legt sich fest zu unseren Gunsten. Wir zweifeln manchmal als moderne und postmoderne Menschen, ob das so gut ist, Säuglinge zu taufen, weil die sich noch nicht selber entscheiden können, weil man ihnen Entscheidungen und Festlegungen damit vorwegnimmt. Liebe Schwestern und Brüder, der Gott, der Jeremia berufen hat, bevor er im Mutterleib wuchs, der Gott, der ihn zum Propheten erwählt hat und ausgesondert vor der Geburt, hat sicher nichts gegen Taufe von ganz kleinen Menschen. Von Anfang an ist Gott verbindlich auf unserer Seite. Von Anfang an, nein, vor allem Anfang, weiß Gott schon, wie er unser Heil bewerkstelligen wird. Ich finde das eine fantastische Überlegung. Bevor ich auf die Welt gekommen bin, hat Gott schon seine Vorstellungen gehabt, wie mein Leben aussehen wird, was ich machen werde und wie er das auf die Habenseite bringt, wie er das ausbügelt, was ich anrichte, wie er mein Heil zustande bringt. wie er in Jesus Christus mein Eigen wird. Zweitens, Gott tröstet die Schwachen und sendet die Verzagten. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht beim Bibellesen, was für ein Trupp die 12 Apostel sind? Ganz merkwürdige Gesellschaft. Vernünftigerweise hätte man vielleicht 3 von ihnen in der Kirche überhaupt behalten können. Die anderen, also einer hat sich selber umgebracht, die Frage ist insofern geklärt. Einer hat den Herrn verleugnet und die restlichen sind glorreich abgehauen, als es einigermaßen hart auf hart ging. Von Missverständnissen unterwegs und ähnlichen Defekten wollen wir mal schweigen. Fantastische Schar. Jesus bestellt sie in seine Kirche. Jesus nimmt sie in seinen Dienst. Und da lesen wir im Evangelium unmittelbar vor der Beauftragung, einige aber zweifelten. Die sortiert der Herr Jesus nicht aus. Die schickt er nicht wieder weg und sagt, ich kann nur die brauchen, die festen und unerschütterlichen Glaubens sind. Er sortiert auch nicht nach geeigneter Berufsausbildung und sagt, wer nur Fischer gelernt hat, der muss erst noch mal ins theologische Seminar. 3 Semester wenigstens, damit das ausgeglichen ist, was euch fehlt. Das macht er nicht, sondern er sendet die Verzagten. Jeremia protestiert und sagt, lieber Gott, das geht nicht. Mit mir nicht. Ich bin zu jung. Es geht hier nicht um die Ausbildung zum Predigen, sondern es geht um die Glaubhaftigkeit. Ich wäre jetzt mittlerweile ungefähr in dem Alter, in dem in der Antike man beginnen könnte, Zutrauen zu fassen in das, was ich sage. Mit Mitte 40 war man im klassischen Rom reif für den Senat, den Ältestenrat, immerhin, und für die höchsten Staatsämter. Eher nicht. So ganz junge Leute wollte man damals nicht mit Macht in den Händen sehen, weil man sagte, ohne Lebenserfahrung ist das gefährlich. So ganz junge Leute wollte man nicht als Prediger. Wir würden uns heute noch in den Gemeinden 22-jährige Seelsorger verbitten. Irgendwann haben wir eine Studienreform geschafft, mit der das technisch ginge, aber denen steht dann die mangelnde Lebenserfahrung derart ins kindliche Gesicht geschnitten, dass man Schwierigkeiten hat, dazu zu hören. Jeremia ist zu jung. Und Gott sagt nicht, nein, Jeremia, du bist nicht zu jung, sondern er sagt, bring das nicht als Vorwand. In der Sache widerspricht Gott nicht. Der Einwand scheint durchaus berechtigt zu sein. Aber dagegen steht Gottes Auftrag. Du sollst gehen und verkündigen. Du sollst das tun, was Gott dir aufträgt. Wenn man sich selber anschaut, dann finden sich nur Hinderungsgründe. Dann finden sich nur Gründe, mit ehrlichem Gewissen zu sagen, ich bin eigentlich ungeeignet. Ich kann das nicht. Ich will auch nicht. Und ich habe anderes zu tun. Aber Gott sendet. Gott sendet und das tröstet die Schwachen. Denn wenn Gott von vornherein weiß, was für Leute wir sind, vom Propheten Jeremia bis zum letzten Christenmenschen in seiner Kirche. Wenn Gott uns genau kennt, dann ist er selber schuld. Kann man anders nicht sagen. Dann hat er gewusst, was wir machen würden. Dann hat er gewusst, wie qualifiziert und unqualifiziert wir sind. Dann hat er damit rechnen können und hat aus irgendwelchen Gründen trotzdem uns senden wollen. Was könnten das für Gründe sein? Ich glaube, wenn sich jemand dann im Auftrag Gottes überwindet, das zu tun, was ihm eigentlich nicht liegt, dann wirkt das um ein Vielfaches besser, um ein Vielfaches mehr, als wenn jemand elegant aus dem Handgelenk das tut, was seine Sache sowieso ist. Das mühsam hervorgebrachte Zeugnis vom Glauben, dessen, der es nicht lassen kann, davon zu reden. Nicht, weil er sowieso gerne redet, sondern weil die Botschaft nach Weitergabe drängt. Das mühsame Eingeständnis des Menschen, der seinen Glauben eigentlich am liebsten verborgen hätte. Aber es kommt raus. Es kommt raus von innen her und es kommt raus, weil es die Umwelt, weil es die Mitmenschen aus uns rausfragen. Das wirkt. Das wirkt unglaublich viel stärker, als wenn da ein Profi auftritt mit entsprechender Schulung und das vom Stapel lässt, was Profis immer sagen. Wenn ich mich hinstelle und hinweise auf den christlichen Glauben, auf die Botschaft der Kirche, dann sagen die Leute, die nichts von der Kirche halten, das muss der sagen. Wenn es irgendein Streitgespräch gibt, wenn irgendjemand das Christentum anficht und ich mische mich da ein als zufälliger Zuhörer und sage, nein, so ist es aber nicht und das Christentum verteidige, spätestens wenn rauskommt, was ich von Beruf bin, wissen die Leute natürlich, der redet fürs Haus. Der ganz normale Christenmensch, wenn der Farbe bekennt, wenn ihr euch so in die Enge drängen lässt im Gespräch, dass das rauskommt, wes Geisteskinder ihr seid, das beeindruckt Leute. Wenn da beim Sommerfest des Stadtbezirks der Pfarrer der Gemeinde steht an einem Stand und irgendwie Kinderdosen abwerfen lässt oder so, dann kann man immer noch vermuten, der kriegt da Geld dafür. Und so ist es ja auch. Aber wenn der nicht alleine da steht, wenn andere Menschen die Sache offensichtlich für so nötig halten, dass sie sogar bereit sind, völlig unentgeltlich Blechdosen zu Türmen aufzustapeln. Keine Beschäftigung für einen vernünftigen, erwachsenen Mann, lieber Rodney. Aber was tut man nicht alles um der Sache des Evangeliums willen, damit da irgendjemand auch stehen bleibt und nachfragt und sagt, was ist denn hier überhaupt los? Wie heißt diese Kirchengemeinde? Wo liegt die? Kann ich den Flyer mitnehmen? So kann das was werden. Gott sendet die Schwachen und Verzagten. Und er geht mit uns. Im Grunde sind die Pfarrer auch schwach und verzagt. Also von diesem hier kann ich es verbindlich sagen, bei den anderen vermute ich es. Im Grunde geht es uns allen gleich. Wir sind überfordert mit der Botschaft, die Christus uns aufträgt. Aber er ist bei uns. Seine Gegenwart begleitet und tröstet uns gegen alle Verlorenheit. Wir sind nicht auf uns gestellt, sondern auf ihn. Und das ist ein viel besseres Fundament für die Kirche. Und Christi spürbare Zeichen gegen unsere Furcht. Jeremia erlebt es, dass Gott ihn anrührt. Er redet nicht nur zu ihm, sondern er lässt ihn das auch erfahren. Und das kommt uns Menschen sehr wesentlich entgegen. Wenn man viel miteinander redet, dann geht man nachher auseinander und behält einiges vielleicht im Gedächtnis. Wenn die Predigt sehr lang dauert, dann sagt der Pfarrer vielleicht, wenn es gut geht, auch sehr viel, vielleicht auch nicht. Und womöglich geht man nach Hause und erinnert sich an 2, 3 Worte, wenn es gut geht. Ich bin immer noch optimistisch. Gottes Gegenwart vergewissert uns unter fühlbaren und sichtbaren Zeichen. Wenn ein Kind getauft wird im Gottesdienst, das ist was ganz anderes als nur Worte. Wenn wir Abendmahl feiern, da will uns Gott ganz anders nahe kommen und uns trösten. Immer verbunden mit seinem Wort, aber erfahrbar und behältlich durch das spürbare Zeichen. Und drittens, Gott leitet und regiert durchs Wort. Meine Worte in deinen Mund, sagt er dem Propheten Jeremia. Die Herrschaft über Völker und Königreiche, die die hier angekündigt wird, die der Herr Christus angetreten hat, die Kirche stellvertretend innehaben soll, seither. Die Herrschaft über Völker und Königreiche verfolgt keine irdischen politischen Ziele, sondern es ist Herrschaft durchs Wort. Das ist das einzige Mittel der Einflussnahme. Das ist das einzige, was wir haben, dass wir Gottes Wort auszurichten haben, zu dem, was geschieht in unserer Welt, zu dem, was Menschen brauchen in unserer Gegenwart, zum Leben unserer Mitmenschen, im Einzelnen und im Allgemeinen. Gottes Wort, das einzige Mittel, Stellung zu nehmen. Und durchs Wort soll Jeremia ausreißen und einreißen, zerstören und verderben und bauen und pflanzen. Karl Ferdinand Wilhelm Walter, der Theologe der amerikanischen Schwesterkirche, als diese entstand, hat Gesetz und Evangelium finden können in solchen Worten. Ausreißen, einreißen, zerstören, was Leben einschränkt und beschädigt. Ausreißen, was sündhaft verloren geht. Durch die Anklage mit Gottes Gesetz und Gebot darauf aufmerksam machen, wo Dinge nicht so bleiben können, wie sie sind. Und zugleich bauen und pflanzen durch das heilige Evangelium, durch den Trost, der die erschrockenen Seelen der Sünder aufrichtet und an Jesus Christus Halt und Heil finden lässt. Durch den Zuspruch der Vergebung Gottes um seines Sohnes willen. Ausreißen und bauen und pflanzen. Und wo das geschieht, da wächst Kirche. Da wächst Kirche auf den Himmel zu, weil Menschen sich ausrichten lassen auf Gott. Da wächst Kirche, weil Jesus Christus bei seiner Kirche bleibt und weil er sein Wachstum schenkt. Und Wachstum der Kirche, und das stört mich an den Bäumen, Wachstum der Kirche ist nicht nur eine Sache von unserer Bewegung nach oben zu oder von der Bewegung Gottes zu uns. Das ist nur eine Dimension. Sondern Kirche wächst auch in dieser Welt. Kirche wächst wirklich spürbar unter uns Menschen, weil Gott die dazu tut, die mit uns das Heil finden. Und das sind nicht keine. Kirche wächst manchmal nicht so schnell, wie ich das gerne hätte, bis die nächste Statistik fällig ist. Das will ich nicht bestreiten. Aber sie wächst. Und durch die Art des Wachstums in dieser Welt wächst Kirche auch in ihrer Geschichte. Wächst, solange die Erde weitergeht. Solange menschliche Geschichte und Geschichte im Glauben fortgeht. Kirche wächst, indem wir an die Stelle unserer Vorfahren treten und unsere Kinder irgendwann an unsere Stelle. Wachsende Kirche ist erlebbar. Ich habe etwas säuerlich reagiert in Nagold, das muss ich zugeben, auf den ersten Impuls hin, bevor ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Und habe erst mal so aus dem Ärmel gesagt, wachsende Kirche habe ich zu Hause selber. Das stimmt. Aber es ist verständlich, dass wir etwas sehen und etwas darstellen wollen von Entwicklungsmöglichkeiten für unseren Glauben und unsere Kirche. Und wenn dann unter diesen Bäumen bei der Landesgartenschau Gottes Wort verkündigt wird, wenn Menschen zusammenkommen und an Gott denken und zu ihm beten, wenn Menschen die Gegenwart Gottes feiern in seiner versammelten Gemeinde, wenn Gottes Anspruch und Gottes Trost und Verheißung laut werden, dann hoffe ich, dass diese zwei Baumreihen irgendwann offenbar zu eng gepflanzt sind. Dann hoffe ich, dass sichtbar wird, dass die Kirche weit darüber hinausgeht, dass alle Gebäude aus Steinen und aus Bäumen zu klein sind, die Gegenwart Gottes bei uns zu fassen. Er ist bei uns in seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und unserem Heiland. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.